Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Talk heute am Morgen. Queer Support, weil junge Queers ein offenes Ohr brauchen. Valentin und Jan sind im Projekt Queer Support, was ein Projekt vom Lambda e.V. ist, der einzige deutsche bundesweite queere Jugendverband. Und wenn man deutschlandweit zusammenarbeitet, ist es natürlich umso besser, eine funktionierende IT-Infrastruktur zu haben. Und deshalb stellen die beiden uns einmal konzeptionell und technisch vor, was sie denn so machen und wie das im Projekt Queer Support alles funktioniert. Vielen Dank, herzlich willkommen.
Dankeschön. Guten Morgen. Ich bin Jan, das ist Valentin. Ich fange auch an. Ich weiß nicht, ob du jetzt neben mir stehen bleibst, aber genau. Wir sind in dem Projekt Queer Support. Wir sind beide hauptamtlich angestellt bei Lambda in dem Projekt. Wir haben noch eine dritte Kollegin, die grüßen wir hiermit herzlich. Hallo. Ist aber heute nicht mit uns da. Genau, also im Queer Support sind wir eigentlich zu dritt. Bei Lambda im Bundesverband sind wir auch nicht so viel mehr Leute. Wir sind wenig Angestellte, aber ein großer Jugendverband mit sehr, sehr vielen Mitgliedern. Genau, so viel vielleicht zu Lambda. Und wir machen den Queer Support. Wir machen eine Fach- und Peer-Beratung. Das heißt, bei uns kriegen junge Queers Beratung, sowohl von hauptamtlichen FachberaterInnen wie mich oder meine KollegInnen, aber auch von Peers, das heißt von jungen, erwachsenen Queers, die im Ehrenamt diese Beratung machen oder auch eine Form von Beratung machen. Genau, und ich erzähle euch kurz ein bisschen was zu, warum eigentlich diese Beratung so notwendig ist und was wir ganz spezifisch anbieten. Und dann stellt Valentin vielleicht den wichtigeren Part davon für euch hier auf dem Kongress, unsere technische Umsetzung des Ganzen vor. Genau, das ist das. Und ich möchte euch einmal kurz erzählen, was eigentlich die Bedarfe und Themen von jungen Queers sind. Und bevor ich da ganz spezifisch drauf eingehe, erstmal so allgemein, was so queere Themen in der Gesamtgesellschaft sind oder so ganz kurz ein paar Zahlen anzureißen, möchte ich genau kurz auf so statistische Zahlen eingehen. Statistiken sind immer, ne, muss man schauen, wie man sie betrachtet. Eine Statistik gilt nicht für die Einzelpersonen, aber um das einmal gesamtgesellschaftlich aufzumachen, ist es immer ganz spannend. Also Queerfeindlichkeit ist einfach eine extrem weit verbreitete Diskriminierungsform. Das ist, glaube ich, auch allen klar. 2022 gab es 1422 angezeigte Fälle, also polizeilich angezeigte Fälle. Das heißt, die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Davon müssen wir einfach ausgehen. Aber genau, das ist das, was angezeigt wurde und auch von der Polizei aufgenommen wurde als sogenannte Straftaten gegen die sexuelle Orientierung oder die Identität von Personen. 2023 waren es dann schon 2535 Fälle, also eine enorme Steigerung, was einmal mit einem Rechtsruck in der Gesellschaft zu tun hat und Queerfeindlichkeit auch unter rechten Personen, Neonazis, einfach wieder ein sehr angesehenes Thema ist, so das ist mal spitz gesagt, aber auch weil die Thematik, dass das eine Form von Diskriminierung ist, natürlich auch größer wird und Menschen sich vielleicht auch eher trauen oder empowered fühlen, auch sowas anzuzeigen. Jetzt so meine kurze Analyse, warum diese Zahlen so steigen. Genau. Und darunter, unter diesen Fällen, sind natürlich auch, also neben Straftaten von Beleidigung, Körperverletzung etc., aber auch Straftaten mit Todesfolge. Was sich daraus ergibt, also aufgrund von ständiger Diskriminierung, gibt es auch Zahlen zu Suizidraten, also dass queere Personen 14% von befragten Jugendlichen geben an, dass sie, oder von queeren Jugendlichen geben an, dass sie ernsthafte Suizidgedanken in ihrem Leben haben. Also wir sind jetzt hier auch bei Jugendlichen. Bei erwachsenen homosexuellen Personen ist die Suizidrate doppelt so hoch wie die Suizidrate von, also im Vergleich zu Heten, also von heterosexuellen Personen. Genau. Und dann nochmal sowas, also so eine Zahl, die vielleicht auch noch interessant ist, oder das ist jetzt keine Zahl, aber die Hälfte aller queeren Jugendlichen gibt an, dass sie sich regelmäßig auch einsam fühlen. Diese Studien zu so Einsamkeit wurde vor allen Dingen während Corona noch mal stärker gemacht. Und da gab es auch schon so ersten Fokus darauf, auch queere Jugendliche explizit zu befragen oder das mit abzufragen. Und da haben die Zahlen ergeben, dass queere Jugendliche sich einfach extrem einsam fühlen, trotz Community, die existiert. Dann überlegen wir uns natürlich, was sind so Gründe für diese Zahlen, für diese auch steigenden Zahlen, und haben mal so 4 mitgebracht, wo wir sagen, das sind definitiv Gründe neben noch vielen, vielen anderen. Aber einerseits ist erstmal das dauerhafte Erleben von Diskriminierung und auch von Mobbing. Auch wenn ich schwierig finde, das hier so zu unterscheiden. Also manchmal sprechen ja auch Lehrerinnen davon, das ist Mobbing, am Ende ist es aber Diskriminierung, wenn es nun mal eben gegen zum Beispiel die Identität einer Person geht oder gegen die sexuelle Orientierung. Genau, auch hier so ein kleiner Fingerzeig, Vorsicht, mit wann sprechen wir von Mobbing, wann von Diskriminierung oder wann wird auch Diskriminierung runtergespielt zu Mobbing. Genau, aber Menschen erleben das einfach dauerhaft. Wir sprechen da von diesen Mikroaggressionen, die Personen einfach täglich erfahren, und das ganz schön doll an dem Selbstwert nagt und auch an dem, wer bin ich eigentlich in der Gesellschaft, und das einfach dann dazu führt, dass Menschen sich selbst verletzen, depressiv werden oder eben auch suizidale Gedanken bekommen. Daraus folgend ist die Tabuisierung des Themas, also ganz viel wird einfach nicht drüber gesprochen, gerade an Schulen. Für LehrerInnen ist das so, sowas gibt es bei uns nicht. Sowohl bei Queerfeindlichkeit, aber das betrifft auch viele andere Diskriminierungsformen. Ne? Also LehrerInnen sagen auch ganz gerne, Rassismus gibt es an unserer Schule nicht. Und dieses Nicht-Thematisieren und dieses Unsichtbar-Machen dieser Probleme, also einerseits der Probleme, aber auch der positiven Seiten, also der Identität von Menschen, führt einfach auch dazu, dass sich Menschen einsam fühlen, dass sie traurig werden. Genau. Genau, das ist so ein bisschen der zweite Punkt. Die fehlende Sichtbarkeit von queeren Personen, die wird besser, würde ich sagen. Trotzdem gibt es da noch ganz schön viel zu tun. Und ein letzter Punkt ist natürlich auch fehlende Hilfesysteme. Also sprich, wo gehen Menschen hin, um sich beraten zu lassen? Wo bekommen sie medizinische Hilfe? Wo bekommen sie auch Sozialhilfe, wenn Menschen zum Beispiel im ländlichen Raum wohnen, ist einfach die nächste queere Jugendgruppe extrem weit weg oder nicht vorhanden. Genau. Und selbst aber auch in großen Städten, nur weil es viel Angebot gibt, heißt das nicht, dass das alles für jede Person wirklich zugänglich ist. Und ein letzter Punkt, den ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, den wir immer mitbenennen, ist auch Mehrfachmarginalisierung. Also sprich, die queere Community ist einfach eine sehr diverse Community. Das heißt, Menschen sind queer und, also es gibt queere Menschen, es gibt aber auch queere Menschen of color, es gibt behinderte Queers, es gibt dicke, fette Queers, es gibt alte Queers, es gibt arme Queers. Es gibt Queers mit Fluchtgeschichte oder Migrationshintergrund. Das kommt dann noch dazu. Dann sprechen wir von Mehrfachmarginalisierung, und das ist einfach eine doppelte Belastung für Personen. Kann auch ein doppeltes Glück bedeuten, aber in der Gesellschaft ist es leider so, dass die Menschen dann einfach extrem viel Diskriminierung ausgesetzt sind. Ja, so viel vielleicht zu diesem ersten Punkt, um euch, das ist sehr negativ, das weiß ich auch, und Queersein ist nicht nur so negativ, aber wir sind nur mal eine Beratungsstelle, deswegen sind das die Punkte, mit denen wir auch viel arbeiten, auf die wir uns konzentrieren. Genau. Und jetzt habe ich euch einmal die Themen mitgebracht, die bei uns so ankommen, oder die Themen von jungen, queeren Menschen, die auch bei uns in der Beratung besprochen werden. Das ist erstmal sexuelle Verunsicherung. Das klingt so ein bisschen merkwürdig, aber das ist das Klassische. Menschen melden sich und sagen, hey, ich weiß nicht, bin ich nicht binär, was bedeutet das eigentlich? Ich dachte die ganze Zeit, ich bin schwul, jetzt habe ich rausgefunden, ich bin trans, was bedeutet das dann, bin ich noch schwul, was bin ich dann eigentlich? Das sind schon Themen, die einfach viel bei uns besprochen werden, für die wir da sind. Gewalt und Angst vor Gewalt ist auch ein großes Thema, also Menschen, die sich melden und sagen, ich möchte mich gern outen, aber ich habe Angst, das zu tun, weil an meiner Schule gab es schon Fälle von, kann ich das überhaupt, wie kann ich mich schützen? Beziehung, Familie, FreundInnen, großes Thema, wie führe ich meine Beziehung als queere Person. Religion ist ein häufiges Thema, also sprich Menschen, die sich bei uns melden und sagen, ich komme aus einer super konservativ-christlichen Familie und da ist das überhaupt nicht cool, homosexuell zu sein. wie spreche ich das da an, kann ich das da überhaupt ansprechen oder auch Themen, wie komme ich da raus. Genauso aber auch muslimische Familien und was bedeutet es dort, sich zu outen. Oder auch, das ist weniger, hatten wir aber auch schon, wie ist eigentlich das eigene Queersein mit der eigenen Religion, die Menschen haben oder die eigene, genau den eigenen Glauben so zusammenzubringen. Coming out, das glaube ich, muss ich nicht groß erklären, das ist natürlich sehr, sehr häufig. Also wie sage ich es meiner besten Freundin, wie sage ich es meinen Eltern, etc. Soziale Unsicherheiten und Ängste, aber auch Einsamkeit, also eben dieses, ich fühle mich allein, ich brauche irgendwie Kontakt zu anderen queeren Menschen, wie mache ich das, sind Themen und dann andere Diskriminierungsformen. Auch das gibt es bei uns, also dass Menschen sagen, ich bin queer und neurodivers, ja, was bedeutet das eigentlich, wo kann ich da Kontakte aufbauen, was hat das miteinander zu tun? Und noch viele andere Themen, also das ist jetzt mal so ein Ausschnitt davon. Was ich auch noch kurz ansprechen wollte, ist, wie es so aktuell eigentlich um queere Arbeit, queere Bildungsarbeit und Queersein allgemein in Deutschland steht. Was für uns auffällig ist, dass Queersein oder queere Communities gerade hochideologisch behandelt werden. Also sie werden in Wahlprogrammen von rechten Parteien ganz doll mitdiskutiert. Da hat sich irgendwie eine neue Form gefunden, über die man so herziehen kann. Es gibt da jetzt nochmal eine Gruppe, auf die kann man draufhauen, die kann man verantwortlich machen für Probleme in der Gesellschaft. Das machen nun mal rechte und konservative Parteien so und Gruppierungen. Und das wird auch ein sehr hoher transfeindlicher politischer Diskurs gefahren. Also wenn wir da auf das Selbstbestimmungsgesetz schauen und wie das diskutiert wurde, genau, da war die Sauna immer die größte Angst von allen Menschen. Also genau. Das ist so ein bisschen, da merkt man einfach, wie Leute so gar keine Ahnung haben, was die Themen von queeren Menschen sind. Also wirklich, worüber ich sehr, sehr wenig nachdenke, ist Sauna in meinem Alltag. Okay, dann genau. Es gibt sehr viele Angriffe auf CSDs. Ich glaube, das ist auch in Westdeutschland, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Weiß nicht, wie stark es da war. Also außer der Todesfall ist auf jeden Fall bekannt von Malte, der auf dem CSD vor zwei Jahren ums Leben kam. Und in Ostdeutschland war es einfach dieses Jahr so, dass eigentlich fast zu jedem CSD rechte Gruppierungen aufgerufen haben und da auch durchaus mit 600 Leuten aufgetaucht sind und dagegen Proteste gemacht haben, was für die Beteiligten gerade in ländlichen Regionen ja zu sehr starken Problemen geführt hat. Also wie reise ich an, wie komme ich abends sicher nach Hause? In Görlitz wurde ein Teil der Veranstaltung komplett abgesagt, weil die Polizei die Hände hochgehalten hat und gesagt hat, wir können das nicht mehr absichern. Also das ist dann die traurige Wahrheit von diesem politischen Diskurs, der vorher gefahren wird. Nächstes Problem ist, dass die Förderung von queeren Projekten einfach sehr, sehr unsicher ist. Auch wir müssen jedes Jahr als Lambda zittern und gucken, wie ist unsere Förderung im nächsten Jahr? Kriegen wir die noch? Werden wir eigentlich auch kriegen? Also wird auch das Geld, was wir bekommen, in unserer Förderung angepasst an steigenden Kosten? Das ist meistens nicht so. Also sprich, es heißt zwar, wir kürzen euch nicht, wir kriegen aber auch nicht mehr Geld. Das sind aber am Ende faktische Kürzungen, weil wenn Geld nicht angepasst wird an Miete, die man zu zahlen hat, an Angestellte, die einen Lohn dafür wollen, dass sie arbeiten, wird man faktisch trotzdem gekürzt. Viele Projekte werden einfach gestrichen, das habt ihr bestimmt mitbekommen, das war jetzt gerade aktuell ein großes Thema, dass queere Projekte weggestrichen oder halt extrem unterfinanziert werden. Genau, und das führt dann dazu, dass es wenig große und dauerhaft finanzierte Strukturen für queere Jugendliche gibt. Also es gibt sehr viele Strukturen für queere Jugendliche, kleine Gruppen hier und da, aber alle bangen ständig um ihre Finanzierung und auch, dass man sagen kann, es gibt wirklich eine große, dauerhafte Finanzierung. Naja, eher nicht. Okay, so viel zu den Bedarfen und den Themen von jungen queeren Menschen. Ich würde jetzt noch ich gucke einmal schnell darüber, wie ich in der Zeit bin. Na, du weißt es auch nicht. Gut, dann vielleicht beeile ich mich ein bisschen, dass wir für den anderen Teil noch Zeit haben. Unser Angebot als Queer Support, einmal möchte ich ganz kurz erzählen, was wir machen. Also nach außen hin, was wir für die jungen Queers machen. Den Techniken-Teil, den machen wir natürlich auch. Das macht Valentin dann gleich. Und zwar, wir machen einmal die Peer-Beratung, das habe ich schon gesagt. Wir bilden seit 3 Jahren, wir hatten dieses Jahr den 3. Jahrgang, junge queere Menschen als BeraterInnen aus. Wir nennen die Personen Peer-SupporterInnen. Genau, und diese machen dann bei uns im Projekt Beratung zu den Themen Coming Out, Transition, Identitätsfindung, Beziehung, zu allem, was so reinkommt und genau so die Alltagsthemen von jungen Queers betreffen. Dieses Team ist ein multidiverses Team von ehrenamtlichen BeraterInnen, sprich wir haben da sehr viel, also alle Menschen da drin sind queer, aber es gibt einfach noch ganz viele andere Positionierungen unter diesen Ehrenamtlichen, was uns auch sehr wichtig ist. Und wir beraten vor allem via Chat und E-Mail. Wir bieten auch Videoberatung an. Das ist aber einfach in der Peer-Beratung deutlich weniger vertreten, weil das für viele einfach eine größere Hürde ist, auch für die Ehrenamtlichen per Video zu beraten. Dazu haben wir jetzt seit kurzem, seit Ende letzten Jahres, noch die Fachberatung. Also sprich, wir haben unser Projekt ausgebaut. Am Anfang war es eine reine Peer-Beratung. Wir machen jetzt auch noch Fachberatung dazu für Queers bis 27 Jahren. Und wir Hauptamtlichen, also das bin ich und meine Kollegin, sind auch ein multidiverses Team. Also sprich, wir haben auch unterschiedliche Positionierungen. Auch das ist uns sehr wichtig, damit wir auch zu unterschiedlichen Themen beraten können. Wir beraten in akuten Krisen und bei psychischer Instabilität, so, also sprich die kritischeren Fälle, aber auch die Fälle von sexualisierter Gewalt oder an sich queerer Gewalt oder Suizidgedanken, selbstverletzendes Verhalten. Ah, da ist die Zeit. Genau, wir machen auch Beratung von Fachkräften und Angehörigen, wenn das nötig ist, aber nicht als erstes im Fokus. Und wir beraten via Chat, E-Mail und Videocall. Und was wir auch seit letztes Jahr als Angebot bei uns haben, ist die SBGG-Beratung. Genau, wir haben da auch gleich im August angefangen damit, als dann klar war, okay, das Gesetz kommt. Und 3 Monate vorher haben wir auch angefangen. Wir beraten dort eben rund um das ganze Rechtliche. Was braucht ihr alles an Unterlagen? Was müsst ihr wann wo einreichen? Was müsst ihr sagen? Was muss das Standesamt machen? Was darf es nicht machen? Welche Namen darf es anerkennen und welche nicht? Dazu beraten wir. Genau, das machen wir sowohl für die Jugendlichen, für aber auch die gesetzlichen VertreterInnen, also personensorgeberechtigten Eltern oder Pflegeeltern. Genau, aber auch für Fachkräfte und andere BeraterInnen. Und diese Beratung findet in aller Regel via Videocall statt. Und daneben haben wir noch ein Gruppenangebot, also sprich die Beratung ist ja immer ein 1-zu-1-Setting. Was wir auch noch machen, ist so ist Empowerment-Gruppen oder Gruppentreffen. Das heißt, zu spezifischen Themen finden Gruppen online statt. Da haben wir aktuell den queeren Buchclub und eine Tina- und Questioning-Gruppe, die sich regelmäßig trifft. Da meldet man sich vorher kurz an, sagt, hey, ich möchte gern vorbeikommen. Und genau, die Menschen lernen sich kennen, sprechen über ihre Themen und das wird auch von den Peer-BeraterInnen durchgeführt. Und was uns noch wichtig ist, einmal in unserem Projekt zu benennen, ist, dass wir so ein, wir benennen das immer als doppeltes Empowerment, weil wir einmal natürlich junge Queers beraten, die sich an uns wenden und da einmal einen Empowerment-Moment haben, aber auch unsere Ehrenamtlichen ja in der Form von einem eigenen Empowerment sind. Also sprich, unsere ehrenamtlichen BeraterInnen sammeln selber Erfahrungen im Bereich Beratung. Manche kommen aus irgendwie der Ecke, weil sie, keine Ahnung, vorhaben, soziale Arbeit zu studieren oder das tun. Durchaus aber auch aus ganz anderen Fachbereichen und können sich sozusagen da verwirklichen und Erfahrungen sammeln. Sie durchlaufen eine mehrteilige modulare Ausbildung, das habe ich schon gesagt. Das machen wir als FachberaterInnen. Und das Häufigste, wir haben das auch mal gefragt, warum Menschen das eigentlich machen und ganz oft sagen diese dann, okay, ich möchte das zurückgeben, was ich entweder selber bekommen habe oder vielleicht auch, was ich nicht bekommen habe und gebraucht hätte. Und genau, für uns bedeutet das, dass das schon ein großer Moment ist von so einer Selbstwirksamkeit und Empowerment, also eine Arbeit in der Community zu geben für die eigene Community. Damit bin ich mit meinem Teil durch. Das ist das, was wir nach außen machen. Jetzt kommen wir zu dem, was wir dahinter noch machen. Da war mein Mikro schon aus. Tschüss.
Nee, du bist, glaube ich, noch zu hören. Zwischen Applaus. Genau. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, findet das alles, was wir bisher vorgestellt haben, online statt. Und damit stellt sich die Frage, wie eigentlich? Die Frage stand bei uns auch am Anfang. Lambda macht schon ganz lange ein Online-Beratungsangebot und hat dafür auch eine Technik irgendwie, die über die Jahre sich so eingespielt hat, die halt irgendwie passiert ist, die dann aber irgendwie nicht mehr ganz so gut zuverlässig, nachhaltig weiter funktioniert hat. Dann war die Frage, naja, wie funktioniert das eigentlich alles? Würden wir unsere Zielgruppe da abholen, wo sie sind, würden wir das wahrscheinlich per WhatsApp machen oder so. Videocalls in WhatsApp schreiben. Kommt natürlich nicht so richtig in Frage für uns. Und deshalb sind wir den Pfad gegangen, vor guten 2 Jahren nochmal genau zu gucken, wie können wir das eigentlich mit dem, was sonst auch der gelebte Lambda-Ansatz ist, nämlich sehr viel selbstverwaltet oder selbstgemacht DIY hinkriegen und uns trotzdem oder noch viel besser eben darauf zu verlassen, als wenn wir uns an eine der wenigen AnbieterInnen von Online-Beratung halten. Auch die haben wir uns angeguckt und gemerkt, naja, aber wir haben schon sehr spezifische Bedarfe und die möchte ich euch einmal kurz oder ein bisschen ausführlicher auch auf einer, was haben wir eigentlich für Bedarfe vor dem Hintergrund von der Gruppe, die ihr gehört habt, an die Technik, die wir haben. Einmal haben wir uns für uns definiert, wir brauchen souveräne Technik. Wir können nicht abhängig sein von IT-Giganten oder einzelnen Anbieterinnen, allein schon, weil wir uns auf die nicht verlassen können. Jetzt ist vielleicht gerade noch en vogue, sich während Pride-Seasons kommerziell zu beteiligen und zu profilieren. Ob das nächstes Jahr noch so ist, ob das übernächstes Jahr noch so ist, keine Ahnung. Ob die noch Interesse an queeren Personen haben innerhalb von ihren Strukturen, ob die Interesse dran haben, unsere Daten zu verkaufen oder an Regierungen rauszugeben oder zu schützen. Who knows? Verlassen können und wollen wir uns darauf auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir wollen keine Abhängigkeit haben, wir dürfen keine Abhängigkeit haben. Wir müssen die Leuten anbieten, die zu uns kommen, dass sie darauf vertrauen können, dass ihre das, womit sie kommen zu uns, bei uns sicher ist. Das heißt, dass wir nur Daten sammeln, die wir halt brauchen, um ihnen das anzubieten, was sie haben wollen und was sie brauchen von uns. Geschützt soll das Ganze sein, möglichst geschützt und sicher. Geschützt, das heißt, wir machen uns Gedanken darüber und sorgen dafür, dass nur diejenigen Zugang zu Dingen haben, die sie haben sollen. FachberaterInnen, Peer-Supporterinnen, die den Rat suchen, andere nicht. Dass aber auch die sich ehrenamtlich engagieren, in ihrem Engagement geschützt sind durch hauptamtliche Begleitung. Dass das Ganze sicher ist, dass AngreiferInnen wenige Anknüpfungspunkte haben, Verschlüsselung eingesetzt wird, wo es geht. Ein wichtiger Punkt, dass das Ganze bezahlbar bleibt. Sprich, dass wir nicht abhängig sind von öffentlicher Förderung. Auch das hat uns dazu bewogen zu sagen, wir müssen das mehr selber in die Hand nehmen. Kostet alles Geld, aber es gibt einfach Wege, wie das Geld im Notfall auch sehr minimiert werden kann. Anpassbar, jetzt ein Beispiel, dass wir Software brauchen, die auch gendersensitive Sprache benutzen kann, die aber noch viel mehr berücksichtigen kann, die soweit konfigurierbar oder am besten schon so ist, dass sie barrierefrei ist, zugänglich auf möglichst vielen Devices, sage ich jetzt mal, breit gesagt, auf möglichst vielen Wegen, müssen die Leute Wege finden können zu uns, dass sie niedrigschwellig ist, dass kein technisches Wissen nötig ist, intuitiv bedienbar ist, dass sie nett und warm funktioniert, ansprechend unterhaltsam gestaltet ist auch wichtig. Und dann ein Punkt, dass sie nachhaltig ist und zum Beispiel, dass der Betrieb nicht von Einzelpersonen abhängig ist, dass die Software in ein paar Jahren auch noch funktioniert. Ein Punkt, den wir mitlernen mussten. So, wie setzen wir das um oder versuchen es umzusetzen? Wir sind sehr im DIY, das bin auch häufig einfach ich, dabei unsere Dinge zusammenzubasteln und weiterzubasteln. Aber wir versuchen unter anderem diese Anforderungen, da sind noch viele mehr unterwegs, aber umzusetzen, zum Beispiel indem wir freie Software einsetzen, die wir selber hosten. Die Vertraulichkeit eben genau vor allem dadurch herstellen, dass wir wissen, wo liegen diese Daten am Ende und wir auf Analyse und Tracking, das irgendwie eine Anonymität gefährdet, verzichten. Wir können keine komplette Anonymität herstellen mit der Software, die wir benutzen, so auf einer theoretischen Ebene. Praktisch sind wir aber schon mal sehr beruhigt, wenn wir wissen, diese ganzen Sachen liegen auf einem Server, der wiederum sicher ist. Wir prüfen Zugänge eher restriktiv. Wer kann mit wem frei kommunizieren? Funktioniert nur, wenn es eine Vorabkommunikation gibt. Das ist der Part, auch ein sozialer, weniger technischer Part dann teilweise. Der Punkt der Sicherheit. Wir sind dabei, unsere Kommunikation möglichst viel Richtung Matrix-Element gerade zu verschieben. Die Beratung aufgrund der Niedrigschwelligkeit, was wir auch als Punkt drin hatten, läuft allerdings gerade noch per E-Mail. Wir stellen das bald dann hoffentlich auch auf eine niedrigschwellige Weise wiederum so um, dass die E-Mail nur noch das Benachrichtigungsmedium ist. Bezahlbar, wir setzen freie Software ein und organisieren das Hosting so, dass wir jederzeit umziehen können. Wir haben eine Ehrenamtsstruktur, die sich in Teilen selbst tragen kann. Das ist mehr so auf, wenn wir in einem queerfeindlicheren Umfeld arbeiten müssten in einigen Jahren, die kein Hauptamt mehr ermöglicht, weil die öffentliche Förderung zum Beispiel von heute auf morgen verschwindet, was ja passieren könnte, dann ist nicht die Struktur weg einfach, sondern sie muss dann halt anders und kann vielleicht nicht mehr so viel tragen. Wir setzen Customizations ein, wo geht. Wir arbeiten, was Barrierefreiheit angeht, da kann ich aber sagen, da ist noch viel zu tun. Bei dem, was wir selber haben, zumindest mit weit verbreiteter Technik, UI-Frameworks, die das eigentlich mit bedenken. Und wir versuchen, Komponenten immer weiter zu reduzieren, weil eine Erfahrung war, wir brauchen ziemlich viel und dann klatscht man nochmal viel dran und dann wird es alles kompliziert. Ich verstehe das dann noch, und aber schon die Leute, die hauptamtlich bei uns arbeiten und die ehrenamtlich arbeiten, noch weniger, steigen schnell nicht mehr durch. Also müssen wir das immer wieder reduzieren. Spielerische Elemente, da geht auf jeden Fall noch viel. Und was die Nachhaltigkeit angeht, versuchen wir, ich rausche gerade ein bisschen durch, damit wir noch zu dem Teil kommen, wie mit welcher Software wir das eigentlich machen, dass wir uns möglichst an irgendwelchen Standards dass wir offene Quellcodes haben. Bei dem, was wir selber entwickeln, sind wir noch nicht so weit, dass wir die offenlegen können. Dazu komme ich aber gleich noch. Aber zumindest bei der Kernsoftware, die wir einsetzen, arbeiten wir mit den offenen Quellcodes. Welche Software setzen wir ein? Das sind alles Open-Source-Projekte. Einige kennen einiges davon vielleicht. Am bekanntesten dürfte Nextcloud sein. Das setzen wir so für die interne Zusammenarbeit quasi ein. Da läuft unser Kalender drüber und so. Ein super Open-Source-Ticketing-System ist Zamat. Super, weil es ist sehr stark konfigurierbar auf unsere Bedürfnisse. Es hat viele Kanäle, die das bearbeiten kann. Es hat eine halbwegs nett und konfigurierbar gestaltete Oberfläche, mit denen die Leute klarkommen. Das ist quasi für unsere Beratung im Moment das Kernsystem. Es hat den Vorteil, dass es selber gehostet werden kann und dass wir es auf unterschiedliche Weise innerhalb von dem System konfigurieren können. Das verkoppeln wir mit Matrix Element, auch da haben wir einen eigenen Server dafür. Darüber kriegen wir dann quasi Benachrichtigungen rein, dass es da neue Tickets gibt. Da kann man dann über die Tickets auch nochmal reden. Das alles läuft auf einem Server, wo wir wissen, wo das Ganze liegt. Wir nutzen, das ist jetzt eine sehr technische Komponente, Authentic, um das zusammenzuzimmern, im Sinn von, die Leute, die damit arbeiten, haben halt nur einen Account und sind nicht komplett verwirrt von 4, 5 unterschiedlichen Services. Und um Dinge noch mehr zusammenzuzimmern, nämlich der Weg, den wir gerade gehen, die Lücken zu füllen, die einzelnen Services für uns nicht können, ist, dass wir eine Web-App dort einsetzen, wo wir sie brauchen und auch entwickeln. Das ist einmal der Anlaufpunkt von außen, queersupport.de. Wir sind gerade im Übergang vom Lambda-Peer-Support, wie schon ausgeführt, zum queersupport. Queersupport.de ist unsere zentrale Web-App, der Anlaufpunkt von außen, dient uns als Schnittstelle, aber auch zwischen einzelnen Komponenten teilweise, beziehungsweise erweitern damit Komponenten, die wir nicht haben, über die Services, die es dort gibt. Zum Beispiel, indem dort die Videocalls stattfinden über Jitsi. beziehungsweise Gruppen-Videocalls finden nicht direkt in der Web-App natürlich dann statt, aber auch dort darüber koordiniert. Und dafür nutzen wir BigBlueButton. All das sind well-known Open-Source-Anwendungen, aber ihr merkt, das sind schon mal einige. Das sind jetzt die 6 Komponenten, die ich hier aufgelistet habe. Da kommt im Zweifel auch sogar noch was, noch kleinere Tools und sowas dazu. Allein das ist schon schwierig zusammenzuhalten. Ermöglicht uns aber eine ziemlich gute Arbeit und vor allem ein Setting, an dem wir über die Zeit besser werden können. Zum Beispiel was Niedrigschwelligkeit, was Barrierefreiheit, was Sicherheit angeht. Wir haben bei allem ein Level, mit dem wir guten Gewissens arbeiten können. Wir haben an allen Ecken und Enden viele Baustellen, wie wir das alles noch viel besser machen können. Können es aber auch, weil wir auch das Hosting, und das ist ein riesen Knackpunkt für die Frage nach Nachhaltigkeit, wissen wahrscheinlich viele, wie organisiert man das so, dass es eben nicht von einer Person abhängt. Diese Komponenten haben wir in Abwägung von, was gibt es so da draußen an guter Open-Source-Software, die uns passen könnten, sind wir zu denen gekommen. Und dann sind wir letztes Jahr drauf gestoßen, es gibt auch einen Anbieter, die zufällig ziemlich genau die gleichen Komponenten aus einer Hand versuchen zu deployen. Collie Cloud, eine deutschsprachige Redaktion des Open-Source-Projekts Corp Cloud, die Kollektiv-Hosting Container-basiertes Hosting anbieten quasi, eine Weise, wie das Hosting so organisiert werden kann innerhalb eines Servers, dass wir standen oft vor der Herausforderung, dass wir halt die einzelnen Komponenten hatten, dann können wir Leute fragen, oh, würdet ihr das für uns hosten, das und das und das und das, und am liebsten würden wir auf unserem Server aber auch noch diese Web-App, aber es kann nicht alles an mir als Person hängen und so, und jetzt sind wir gerade auf einem Pfad, wie wir das besser zusammenkriegen, auch das quasi das Hosting wiederum an ein Open-Source-Projekt gekoppelt. So viel Zeit habe ich, glaube ich, nicht mehr, um jeden einzelnen Punkt mit euch durchzugehen, aber ich habe versucht, auch noch mal eine Einschätzung vorzunehmen, welche Software denn jetzt welche unserer Anforderungen besonders gut kann. Und es ist schon im Bild sogar, wir haben ein paar Schienen, die stehen schon auf top souverän, top geschützt, top bezahlbar, und bei den anderen könnte man auch Baustellen finden, da sind größere und kleinere Baustellen dabei. Und das ist jetzt eine Übersicht, die zu den Baustellen führt, die noch da sind. Top, souverän und unabhängiger. Vertraulich. Man könnte noch weniger versuchen zu sammeln. Dieses Ticketing-System ist eigentlich, wir setzen das für einen anderen Zweck ein, als für das es gedacht ist. Dadurch sammelt das tendenziell eigentlich mehr Daten, als wir bräuchten. Das ist erstmal kein Problem, weil wir können die Daten ja auch so schützen, dass nur wir drankommen. Aber schöner wäre es natürlich, wenn man insgesamt schon mal weniger sammeln würde als das. Mehr verschlüsseln, das betrifft die Kommunikationskanäle. Aufgrund der Niedrigschwelligkeit machen wir per E-Mail. Eigentlich finden wir das natürlich keine gute Idee. Da muss man abwägen. Das wäre auf jeden Fall auch ein Punkt, der interessanter sein könnte. Bezahlbarkeit muss ich nichts sagen. Anpassbar, das wäre jetzt so ein... Da gibt es viel zu sagen, aber ein Ding wäre... Why the hell muss überall Benutzer stehen? Liebe deutschsprachige Open-Source-Community, die sich um Translations kümmert. Und wenn es dann keine Custom-Translations gibt, das wäre nicht so schwer, eine gendersensitive Sprache in der deutschsprachigen Version der Anwendungen zu machen. Da wäre ich sehr für Initiativen offen. Barrierefreiheit. Auf jeden Fall haben wir da noch eine Baustelle, dieses Thema ernster zu nehmen und Ressourcen reinzustecken. Läuft mit auf so einer, wir schauen schon drauf, dass die Komponenten, mit denen wir arbeiten, das wiederum auch berücksichtigen, aber dem Thema selber widmen konnten wir uns nicht direkt für unser Gesamtsetting. Genauso wie was die Niedrigschwelligkeit angeht, auch da viele Komponenten, könnte die User Experience deutlich noch besser integriert werden. Genauso was die User Interfaces angeht, noch mehr an die Zielgruppe anzupassen, weniger ernst, mehr Spaß, all das sind so nice On-Tops, die aber eigentlich auch sehr wichtig wären. Und das zuckelt sich dann zusammen in dem Thema der Nachhaltigkeit. Hier ist auf jeden Fall noch eine Baustelle offen, nämlich die, dass wir quasi das Entwickeln der Web-App oder der Verkopplung der Komponenten oder einer App oder wie man es halt auch wirklich machen würde, vielleicht im Team tut und nicht an Einzelpersonen hängt, dass es dann auch open-sourced werden kann und vielleicht auch von anderen Organisationen entwickelt werden kann. Dann das Thema, korrigiert mich, gebt mir gerne Hinweise, wenn ich was übersehen habe, aber das Thema Online-Beratung haben eigentlich sehr viele. Und bisher gibt es aber keine wirklich gute integrierte Open-Source-Lösung, wie das zusammenflickt, die solche Anforderungen berücksichtigt. Gleichzeitig wäre das ein tolles Feld, sich zusammenzuschließen, vielleicht auch Ressourcen zusammenzuschließen und sagen, lass doch die Komponenten nehmen, lass aus der Erfahrung lernen. Da sind wir sehr offen, können das aber mit 7 Teilzeitbeschäftigten in diesem Bundesverband, von denen wiederum 3 in diesem Projekt hängen, von der eine Person für die Technik ist, natürlich leider nicht einfach ausrollen für sonst was für Organisationen, sondern kriegen es halt für uns so hin, dass wir gut damit arbeiten können. Genau, das wäre unser Input gewesen. Ich habe keine Ahnung mehr von der Zeit. Es kamen viele unterschiedliche Nummern, aber ich hoffe, wir haben noch ein bisschen einen Moment.
Ja. Danke euch erstmal. Wir haben noch einen... Wir haben noch 5 Minuten ungefähr für Q&A. Ihr dürft gerne Fragen stellen. Haltet euch bitte kurz und denkt an das Fragezeichen am Ende vom Satz. Haben wir Fragen im Saal? Hier vorne.
Hallo, ich hatte jetzt neulich die Situation, dass in einem Jugendverband, in dem ich Mitglied bin, auf Bundesebene die kurz gesagt einfach das Hissen von Flaggen auf Zelten verboten worden ist. Das inkludiert Pride Flags und somit die einzige Flagge, die gehisst worden ist, war meine Pride Flag. Wie würdet ihr damit umgehen und gibt es da irgendwie Wege, dass man dagegen aktiv werden kann? Habt ihr da Ideen?
Das Hissen von Flaggen, wo? Ich hab's auf einem Zelt.
Auf dem Zelt.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, um welchen Jugendverband es geht. Es gibt einen großen Zusammenschluss von den Jugendverbänden in Deutschland, das ist der Deutsche Bundesjugendring. Und die sind definitiv sensibel für queere Themen und dass so eine abstrakte Regel konkret eine Diskriminierung sein kann und eine pseudo-abstrakte Regel in Wahrheit eigentlich eine diskriminierende Regel ist, wäre mein erster Impuls, dass das eine Ebene ist, wo man dem Gewicht geben könnte. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dein Jugendverband da Mitglied ist. Aber sorry, das zu hören. Auf jeden Fall. Aber wir können auch gleich nochmal quatschen.
Ich würde ganz kurz das Internet einmal fragen wollen, ob es da Fragen gibt. Gut, dann machen wir im Saal weiter.
Ich bin jetzt ein bisschen später dazugekommen, vielleicht hattest du das auch gesagt, aber habe ich das richtig verstanden, dass ihr gerade keine öffentliche Förderung erhaltet und da ist die Frage, wie finanziert ihr euch dann und eure Arbeit und wo seht ihr das so in der Zukunft, weil du hast jetzt ein recht düsteres Bild natürlich gezeigt, so mit öffentlicher Förderung in der Zukunft, je nachdem wie Wahlen dann ausfallen, aber es ist ja vielleicht möglich, trotzdem auf den einen oder anderen Fördertopf vielleicht für euch zuzugreifen.
Doch, wir haben öffentliche Förderung. Im Moment ist Lambda ein queerer Jugendverband und ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe und hat damit Förderung aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes und kann auch sonst noch öffentliche Förderung kriegen. Das war eher so ein, lass mal nicht dazu sehr drauf vertrauen und lass mal unsere Infrastruktur so schaffen, dass sie auch noch funktioniert, wenn uns die Förderung morgen gestrichen wurde. Das war nämlich in Berlin für unseren Landesverband zum Beispiel kurz auf der Agenda, ist zum Glück gerade nochmal abgewendet, aber es sah kurz so aus, als wären die morgen abgeschaltet, also innerhalb von 4 Wochen. Das stand kurz im Raum. Und sowas, mit sowas müssen wir rechnen, wenn der, so wie der Wind sich dreht. Da ging es eher in die Richtung. Ja.
So, wir haben noch Zeit für eine Frage.
Vielleicht, wenn es keine Frage gibt, ich bin das wieder hinter dir.
Ja.
Wenn es keine Frage gibt, genau, wir haben ein bisschen Infomaterial mit. Falls ihr Bock habt, da was mitzunehmen, gerade auch so Flyer für, keine Ahnung, wenn ihr an Schulen etc. Werbung für unsere Beratungsstelle machen wollt. Und ansonsten sitzen wir da hinten bei den Hexen, falls ihr noch Lust habt, mit uns ins Gespräch zu kommen, gerade auch über diesen technischen Part, was Valentin am Ende gesagt hat. wo wir uns sehr freuen, uns auch mehr zu vernetzen mit anderen Gruppen, die über so Plattformen nachdenken. Kommt gerne zu uns.
Ich nutze jetzt nochmal so ganz persönlich dann die Chance, eine halbe Frage zu fragen mit Kommentar. Also ich mache es jetzt falsch vor. Wenn ich das richtig verstanden habe, die ganze Infrastruktur macht ihr auch mit Ehrenamtlichen?
Im Moment wird sie auch bezahlt. Also im Moment wird die Infrastruktur bezahlt. Also dass sich da Leute um das Hosting kümmern und so. Ja,
aber ansonsten würde ich euch vielleicht einfach als Schlusswort nochmal die Möglichkeit geben, so ein kleines Plädoyer fürs Ehrenamt und dass das vielleicht nicht nur Arbeit mit Menschen ist, sondern auch für Nerds funktioniert.
Ja. Unbedingt. Herzliche Einladung, sich da zu beteiligen. Ich freue mich riesig, wenn wir, und da sind Ehrenamtliche auch beteiligt jetzt schon, und wenn sich noch viel mehr da beteiligen würden. Es sind ganz viele Baustellen, an denen man ganz viel basteln kann, auch mit viel Spaß, und die da Sachen auch wirklich auf eure, unsere Bedürfnisse anpassen kann.
In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank.
Danke euch.
Thank you.